Radio Prag, Nachrichten.
Im Parlament findet die Debatte vor dem Misstrauensvotum statt. Der Pflanzengenetiker Jaroslav Doležel ist Tschechiens Kopf des Jahres. Eine Rekordzahl an Überflügen wurde im Sommer über Tschechien verzeichnet. Die Opposition macht mit einem Misstrauensantrag Druck auf Premier Andrej Babiš. Grund ist eine Reportage, die Vorwürfe neu entfacht hatte. Der 64-Jährige habe mit seiner damaligen Firma Agrofert zu Unrecht EU-Subventionen in Millionenhöhe einkassiert. Ein Erfolg der Oppositionsparteien gilt als unwahrscheinlich, da sie nur über 92 der erforderlichen 101 Stimmen verfügen, um die Regierung zu stürzen. Die Debatte begann am Freitagvormittag. Die Abstimmung wurde am späten Abend oder an einem späteren Sitzungstag erwartet. In Bezug auf die Fortsetzung der Regierungspolitik ist die tschechische Öffentlichkeit geteilter Meinung. Einen Tag vor der Parlamentsdebatte zum Misstrauensantrag gegen das Kabinett von Andrej Babiš am Freitag ließ das tschechische Fernsehen eine Blitzumfrage durchführen. Der Ergebnissen zufolge stimmten 48% der Befragten gegen den Misstrauensantrag. Demgegenüber befürworten 44% der Bürger den Sturz der Regierung. Rund ein Drittel der Befragten sprach sich für die Fortsetzung der Koalition von ANO-Partei und Sozialdemokraten aus. Aber 29% der Tschechen würden es begrüßen, wenn ein anderer Premier die Regierung führt. Der Pflanzengenetiker Jaroslav Doležel ist Tschechiens Kopf des Jahres. Er wurde mit dem Nationalen Wissenschaftspreis Česká hlava, tschechischer Kopf, ausgezeichnet. Doležel arbeitet im Institut für experimentelle Botanik der Akademie der Wissenschaften. Im Sommer dieses Jahres haben er und sein Team das Genom des Weizens entschlüsselt. Der mit 1 Million Kronen dotierte Preis wird von der tschechischen Regierung seit 2006 verliehen. Im tschechischen Luftraum wurde in der zurückliegenden Sommersaison eine Rekordzahl an Flugbewegungen gezählt. Von Mai bis Oktober wurden insgesamt 534.083 Überflüge sowie Starts und Landungen registriert. Dies bedeutet im Jahresvergleich einen 9%igen Anstieg, wie die Flugverkehrsdirektion am Freitag mitteilte. Die Besitzer des Autowerks DPCA im mittelböhmischen Kolin gehen womöglich demnächst getrennte Wege. Wie die französische Tageszeitung Les Echos am Donnerstag schrieb, hätten die französische PSA Group und der japanische Toyota-Konzern entschieden, die Produktion der Kleinwagen am tschechischen Standort bis zum Jahr 2021 zu beenden. Laut ihrer Vereinbarung würde Toyota dann den Anteil von PSA am tschechischen Werk übernehmen. Wie ein Sprecher von PSA dazu sagte, sei noch nichts endgültig entschieden. Im Kreis Mährisch-Schlesien herrscht erneut Smog. Am Freitagmorgen wurde der Grenzwert für Feinstaub an einigen Messstellen um mehr als das Doppelte überschritten. Am schlechtesten war die Luft in Třinec und Český Těšín. Die tschechischen Handballerinnen sind erfolgreich in das Vierländerturnier Oštědměsta Chebu gestartet. In der westböhmischen Stadt Cheb bezwangen sie am Donnerstagabend das Team der Schweiz mit 34-25. Das Turnier in Cheb ist die Generalprobe für die Tschechinnen vor der EM im kommenden Monat in Frankreich. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt. Besonders in der böhmisch-mährischen Höhe gibt es örtlich Sprühregen. Im Tagesverlauf löst sich die Bewölkung etwas auf, vor allem in den Bergen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserer heutigen Sendung sind wir unterwegs in Südböhmen. Wir besuchen die Kleinstadt Wolyně und lernen im örtlichen Museum mehr über die umliegende Region kennen. All das erfahren Sie in unserer Sendereihe Reiseland Tschechien. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho, und zwar mit diesen Themen. Stürzt die Regierung, ja oder nein? Diese Frage wird stets erhoben, wenn im Parlament ein Misstrauensantrag gegen das amtierende Kabinett gestellt wird. Am Freitag stand ein solches Votum erstmals über Premier Andrej Babiš und seine zweite Regierungsriege an. Zum Stand der Dinge informieren wir Sie in unserem ersten Beitrag. Und starke Frauen. Solche sucht und findet die britische Rundfunkanstalt BBC jedes Jahr aufs Neue. In diesem Jahr ist auch eine Frau aus Tschechien unter Ihnen. Wir stellen sie Ihnen heute etwas näher vor. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Im tschechischen Abgeordnetenhaus hat am Freitagmorgen eine Debatte begonnen über den Misstrauensantrag gegen die Regierung. Die Opposition möchte Premier Andrej Babiš und sein Kabinett stürzen. Hintergrund sind angeblich Neuerkenntnisse in der mutmaßlichen Betrugskausa Storchennest. In dem Fall wird auch gegen Regierungschef Babiš ermittelt. Till Janzer fasst die Lage zusammen.
Die aktuelle Koalition aus Partei Anno und Sozialdemokraten bildet nur eine Minderheitsregierung. Geduldet wird diese von den Kommunisten. Und diese haben beschlossen, das Kabinett auch gegen das Misstrauensvotum weiter zu stützen. Der kommunistische Abgeordnete Jiří Dolejš sagte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Ganz klar ist es ein Problem, das gegen Premier Babiš ermittelt wird. Das ist ein großes politisches Stigma. Denn in der Politik gibt es leider keine Unschuldsvermutung. Das war uns aber auch schon vor einem halben Jahr bekannt, als die Regierung das Vertrauen erhalten hat. Unserer Ansicht nach haben sich keine großen Änderungen ergeben. Die derzeitigen Spekulationen der Medien sind kein hinreichendes Argument. Man muss vielmehr die ermittelnden Behörden ihre Arbeit erledigen lassen.
Mit Spekulationen der Medien meint Dolejš eine Affäre um den Sohn von Premier Babiš. Journalisten hatten diesen in der Schweiz aufgesucht. Der 35-jährige Andrej Babiš Junior behauptete dann, sein Vater habe ihn auf die Halbinsel Krim entführen lassen. Damit sollte angeblich verhindert werden, dass der Sohn im Fall Storchennest aussagt. Schließlich ermittelt die Polizei auch gegen ihn. Der Regierungschef wies diese Vorwürfe jedoch zurück. Andrej Babiš Senior erläuterte die Aussagen seines Sohnes damit, dass dieser seit Jahren unter Schizophrenie leide. Der Opposition sind die Spekulationen jedoch Anlass genug, um den Sturz des ungeliebten Regierungschefs zu versuchen. Dabei haben sich nicht nur die konservativen und liberalen Kräfte zusammengefunden, also die Bürgerdemokraten, die Bürgermeisterpartei STAN, die Top 09 und die Christdemokraten. Auch die Piraten und die Rechtsaußen von Freiheit und direkte Demokratie wollen den Misstrauensantrag. Pavel Bjelobradek ist Chef der Christdemokraten. Er erläutert, warum ein Premier unter Polizeiverdacht ein Problem ist.
Man kann sich nicht sicher sein, dass nicht vielleicht versucht wird, die Ermittlungen gegen ihn durch Druckausübung zu beeinflussen. Schließlich hat der Regierungschef auch großen Einfluss auf die Staatsanwaltschaft und auf die Aufsicht über die Sicherheitsorgane. Diese Lage schadet Tschechien intern wie in der Außendarstellung.
Zusammen kommen die Oppositionsparteien auf 92 Stimmen. Das reicht jedoch nicht für einen erfolgreichen Misstrauensantrag. Denn für diesen braucht es die absolute Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Das sind 101 Stimmen. In der Woche hatten die Initiatoren vielleicht auch eine minimale Hoffnung gehabt, dass der Juniorpartner in der Regierung schwach werden würde. Doch die Sozialdemokraten sprachen sich am Mittwoch dafür aus, die Koalition mit der ANO fortzuführen. Das Argument lautete allerdings, dass es derzeit keine Alternative gebe zum bestehenden Kabinett. Ein Sturz des Premiers würde stattdessen die Partei Freiheit und direkte Demokratie an die Macht heben, hieß es. Zugleich sagte Sozialdemokratenchef und Innenminister Jan Hamáček.
Sollten im Abgeordnetenhaus mindestens 105 Stimmen zusammenkommen, um das Parlament aufzulösen, dann sind die Sozialdemokraten bereit, die restlichen 15 Stimmen zu stellen.
Damit meinte Hamáček nichts anderes, als dass seine Partei am liebsten vorgezogene Neuwahlen hätte. Um das Abgeordnetenhaus aufzulösen, braucht es dort 120 Stimmen. In einer ersten Reaktion zeigte sich Premier Babiš enttäuscht vom Koalitionspartner und er äußerte Unverständnis.
Ich denke, dass die Menschen keine vorgezogenen Neuwahlen wollen. Das hätte auch keinen Sinn, denn unsere Regierung kann Erfolge vorweisen. Tschechien geht das ziemlich gut. Warum sollten wir die Leute schon wieder mit Wahlen nerven?
Trotz der schwankenden Sozialdemokraten, ein Erfolg des Misstrauensvotums im Abgeordnetenhaus ist unwahrscheinlich. Von insgesamt 13 Versuchen hat bisher in Tschechien auch nur einer geklappt. Das war 2009 gegen den Bürgerdemokraten Mirek Topolánek. Warum initiiert aber die Opposition eine Abstimmung, die sie nicht gewinnen kann? Petr Hartmann ist Kommentator des Tschechischen Rundfunks.
Die Opposition greift hierzulande meist zum Misstrauensantrag, wenn sie die Lage nicht mehr für tragbar hält. Das geschieht etwa bei einem Skandal oder unlauterem Vorgehen. Auf diese Weise kann die Opposition am sichtbarsten gegen die Regierung protestieren. Meist aber halten die Koalitionsparteien zusammen.
Deswegen gehen alle Beobachter davon aus, dass die Parlamentsdebatte vor dem Misstrauensvotum einige Stunden lang gehen wird.
Das war ein Beitrag von Taljanzo zu den Hintergründen des Misstrauensantrags gegen die Regierung von Premier Babiš. Doch nun zu einem anderen Thema. Die BBC stellt alljährlich eine Liste von starken Frauen zusammen, die in irgendeiner Weise die Gesellschaft inspiriert oder beeinflusst haben. In diesem Jahr ist auch eine Tschechin vertreten. Strahina Butschan stellt sie Ihnen vor.
Elena Gorolova war 21 Jahre alt, als es passierte. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes wurde sie in einem Krankenhaus in Ostrava sterilisiert. Dies geschah ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen. Seitdem sind mittlerweile 30 Jahre vergangen, doch die Narben sind immer noch tief.
Es gab viele schwierige Momente und auch Streit mit meinem Ehemann. Er unterstellte mir oft, dass ich mich absichtlich habe sterilisieren lassen. In der Roma-Community gilt es als Schande, keine Kinder haben zu können. Viele Frauen wurden von ihren Männern verlassen, weil sich diese für die Unfruchtbarkeit ihrer Frauen geschämt haben oder mehr Kinder haben wollten. Mein Mann hat meine Lage irgendwann aber begriffen und er hat mich bei meinem Kampf unterstützt.
Zwischen 1979 und 2001 war es gängige Praxis in der Tschechoslowakei und später in Tschechien, vor allem Roma-Frauen ohne ihr Wissen zu sterilisieren. Wie viele Frauen davon betroffen waren, ist unbekannt. Niemand führte Buch über die Eingriffe. Elena Gorolova wollte sich mit ihrem Schicksal nicht abfinden. Deswegen gründete sie 2005 die NGO Vzájemne Soužití, also Zusammenleben. Die heute 49-Jährige wollte den betroffenen Romni eine Stimme geben und eine offizielle Entschuldigung einfordern. Tatsächlich wurden der Europarat und die Vereinten Nationen auf sie und das ganze Problem aufmerksam. Schließlich konnte Elena Gorolova einen Erfolg verbuchen. 2009 entschuldigte sich Premier Jan Fischer für das Unrecht gegenüber den Roma-Frauen. Doch die Arbeit der Sozialarbeiterin endet damit nicht.
Keine von uns wurde bisher entschädigt, aber wir haben in den vergangenen Jahren trotzdem viel geleistet. Zu Anfang wollte keine der Frauen offen darüber reden. Später sagten aber viele vor Gericht aus oder nahmen an Demonstrationen vor den Geburtskliniken teil, die solche Eingriffe ausgeführt haben. Hinter uns liegt eine Menge Arbeit. Man hat sich bei uns entschuldigt und es gibt keine Zwangssterilisierungen mehr. Hätten all die Frauen nicht ihre Stimme erhoben, hätte niemand von diesen Dingen erfahren.
Mittlerweile arbeitet Elena Gorolova mit Kindern zusammen, die aus Heimen zu ihren Familien zurückkehren. Auch das ist in Tschechien ein Problem, das hauptsächlich Roma betrifft. Auf die BBC-Liste der am meisten inspirierenden und einflussreichsten Frauen haben es in diesem Jahr Persönlichkeiten aus insgesamt 60 Ländern geschafft. Darunter sind auch bekannte Namen wie die der New Yorker Börsenchefin Stacey Cunningham, der chilenischen Schriftstellerin Isabel Allende oder der stellvertretenden UN-Generalsekretärin Amina Mohammed aus Nigeria. Einzige Deutsche auf der Liste ist die junge Theologin Jacqueline Straub, die sich für das katholische Priesteramt für Frauen einsetzt.
Sie hörten einen Beitrag von Strahina Butschan über die Roma-Frau Elena Gorolova und ihr persönliches Schicksal. Und das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Heute wird Ihnen Markita Kachlikova einiges zur Getränkekarte in Restaurants und anderen Gaststätten sagen. Mit ihrem Studio ist Mairena Wernochova.
kommt man in eine Kneipe, hört man als Erste die Frage, was möchten Sie trinken?
Co si dáte k pití?
Entweder weiß man gleich, welches Getränk
Nápoj.
Man will, oder man schaut in die Getränkekarte.
Nápojový lístek.
Will man den Durst mit einem Getränk ohne Alkohol löschen, wählt man aus der Sparte alkoholfreie Getränke.
Nealkoholické nápoje.
Kurz
Nealko.
Manch einer will zum böhmischen Essen vielleicht auch Bier.
Pivo.
Unter der Überschrift Bier
Pivo.
Erfährt man, welches Bier vom Fass
Točené pivo.
In der jeweiligen Gaststätte gezapft wird, beziehungsweise welches Flaschenbier
Lahvové pivo.
Angeboten wird. Beim Wein
Vino.
Bestellt man entweder eine ganze Flasche oder man fragt nach dem Schankwein.
Rozlévané víno.
In Weinstuben oder gehobenen Restaurants erhält man eine spezielle Weinkarte.
Vinný lístek.
Spirituosen werden als
Lihoviny
bezeichnet. Es gibt aber auch den Begriff Destillate.
Destilláty.
Cocktails sind
Cocktaily.
Sie heißen aber auch Mischgetränke.
Míchané nápoje.
Nach dem Essen gönnt man sich ab und zu ein Dessert. Dazu trinken manche gern einen Kaffee
Kava.
Oder Tee
Chai.
Diese finden sich auf der Getränkekarte unter den warmen Getränken.
Teplé nápoje.
Und damit Prost.
Na zdraví.
Und auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit unser Sprachkurs für heute, bei dem wir Sie etwas näher mit einer tschechischen Getränkekarte bekannt gemacht haben. Kommen wir nun aber zu unserer Sendereihe für heute. Volyně liegt etwa 10 Kilometer südlich der südböhmischen Bezirksstadt Strakonice. Das historische Zentrum des Städtchens steht unter Denkmalschutz. In einem der historischen Bauten ist das Regionalmuseum untergebracht. Im folgenden Reiseland Tschechien lädt sie Martina Schneiberger in die frühere Festung von Volyně ein. Am Mikrofon ist Kim Zupal.
Reiseland Tschechien.
Der Bus hält auf dem Marktplatz von Volyně, direkt vor dem Rathaus mit einer auffallenden Graffiti-Fassade. Nicht weit entfernt steht die Festung, in der das Stadtmuseum seinen Sitz hat. Volyně hat nur 4000 Einwohner. Sein Museum ist jedoch weit über die Grenzen der Region bekannt. Museumsleiter Karel Skalický verwaltet nicht nur die Sammlungen, sondern veranstaltet auch Ausstellungen, Jazzkonzerte und Wanderungen durch die Umgebungen von Volyně. Sein Enthusiasmus ist bewundernswert und vermutlich auch ansteckend. Karel Skalický hat eine klare Vorstellung von der Arbeit eines Museums.
Ein Regionalmuseum sollte sich in erster Linie mit der Region beschäftigen. Das ist das Prinzip, das wir vertreten. Ein derartiges Museum sollte nichts Oberflächliches und nur aus dem Grund anbieten, um höhere Besucherzahlen zu erlangen. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Stadt und ihre Umgebung in allen Zusammenhängen, von den ältesten Berichten bis zu den gestrigen Ereignissen. Wir versuchen mit unserer Arbeit, alles Vergangene zu dokumentieren und zu beschreiben. Unser Team ist sehr klein und genauso eingeschränkt sind unsere finanziellen Möglichkeiten. Aber eine fachlich gut konzipierte und visuell ansprechende Ausstellung lässt sich auch mit niedrigem Budget verwirklichen. Wir haben derzeit beispielsweise eine Ausstellung über den Tabakanbau im Böhmerwald-Vorland, über das Tabakschnupfen, Kauen sowie das Rauchen in der Vergangenheit.
Das Gespräch mit dem Museumsleiter entstand vorwiegend im kleinsten Saal der Festung. Es ist übrigens auch der einzige Saal, in dem geheizt wird. Gezeigt werden dort Zeichnungen von Bohumil Ulrich, einem Künstler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er ist als Maler der Gegend am Fluss Ottawa bekannt geworden.
Je to výlet takový trošku komický.
Diese Schau zeigt Zeichnungen, die einen Ausflug auf den Berg Bobin dokumentieren. Ulrich unternahm ihn mit seinen Schwestern und seinem Freund, dem Maler Alois Morawetz, 1916. Mit den Zeichnungen beschrieb Ulrich mit viel Humor seine Erlebnisse von der Böhmerwaldwanderung. Auf den Bildern hatte Künstler zudem einige Zitate in deutschen Böhmerwald-Dialekt notiert.
Die Werke von Maler Ulrich wurden von einem Privatsammler für die Ausstellungen ausgeliehen. Skalitzki bemüht sich, seinen Worten zufolge jedoch, möglichst viele Ausstellungen aus den Sammlungen des Museums zusammenzustellen. Das Museum wurde in einem früheren Speicher eingerichtet. Das ganze Areal wird Festung genannt. Man könnte es aber auch als Burg bezeichnen, sagt Skalitzki.
Jednalo se o v podstatě opevněné správní sídlo Volinského panství.
Es handelt sich eigentlich um einen befestigten Verwaltungssitz der Herrschaft Volinje. Die ältesten Berichte über Volinje stammen aus dem 13. Jahrhundert. Das Prager Domkapitel verlieh 1299 dem Ort das Stadtrecht. Gleich neben der Festung befindet sich die Allerheiligenkirche. Früher war sie dem heiligen Wenzel geweiht. Den Landespatron Wenzel trägt die Stadt auch in ihrem Wappen. Ursprünglich stand an dem Ort ein befestigtes Burgareal. Das Gebäude, in dem das Museum untergebracht ist, ist eigentlich der einstige Burgpalast.
Karel Skalitzki und seine Mitarbeiter bemühen sich nicht nur, die Sammlungen des Museums zu erweitern, sondern auch die Erinnerungen der Bewohner aufzuzeichnen. Der Museumsleiter?
Mein Predchůdce v 70. letech byl Josef Dežný. Josef Dežný.
Mein Vorgänger im Amt war der Ethnograf und Dudelsackspieler Josef Rezhny. Er war in unserer Region ein Pionier, was die Aufzeichnung von Erinnerungen der Bewohner anbelangt. Er hat zudem Volkslieder gesammelt. Auch wir zeichnen Erinnerungen verschiedener Persönlichkeiten für die Zukunft auf.
Zu den bekannten Persönlichkeiten aus Volinje gehört die Malerfamilie Bohatsch. Vater Maximilian Bohatsch war Zimmermaler und ein guter Aquarellist. Er hatte drei Söhne, die alle künstlerisch begabt waren.
Maximilian wurde 1882 geboren, Alois war Jahrgang 1885. Sie waren beide akademische Maler. Der jüngste Sohn Josef, geboren 1890, war Bildhauer. In unseren Sammlungen befinden sich Werke von allen drei Brüdern. Maximilian war ein hervorragender Landschaftsmaler. Wir haben viele seiner Skizzen aus dem Böhmerwald hier im Museum. Er hat zudem große Gemälde angefertigt. Diese haben einen symbolistischen Anhauch. Mehrere dieser Werke befinden sich in unseren Sammlungen. Allerdings müssten die Bilder restauriert werden. Dafür haben wir aber nicht das nötige Geld. Alois Bohatsch hat sich auf seinen Gemälden eine spezielle Märchenwelt geschaffen. Er malte verschiedene Fantasiewesen, die er selbst als seine Lieblinge bezeichnet hat. Wir haben vor einigen Jahren eine große Ausstellung aus seinem Werk zusammengestellt. Viele Besucher haben bei den Bildern an Tolkien gedacht, doch Bohatsch hat seine Gollums noch vor Tolkien gemalt.
Die ganze Familie Bohatsch hat Kunstgegenstände und ethnografische Gegenstände gesammelt. Vieles aus ihrem Nachlass befindet sich in den Museumssammlungen. Volinje wird manchmal als das Tor zum Böhmerwald bezeichnet. In der Stadt war schon vor fast 100 Jahren der tschechische Wanderverein sehr aktiv. Der Museumsleiter...
Der Verein war der Erste, der die Wanderwege im ganzen Böhmerwald mit Wegweisern ausgestattet hat. Er hat auch in den deutschsprachigen Gebieten Berghütten gebaut, darunter an der Moldauquelle in Lenora. Geplant war auch eine sogenannte Baude in Kubova Huť.
Aus dem Böhmerwald und dem Vorland des Böhmerwalds stammen zudem bunt bemalte Bauernmöbel, die im Museum zu sehen sind. Gezeigt werden nur eine kleine Auswahl von Möbeln aus den Sammlungen, sagt Karel Skalitzki.
Unsere Bauernmöbelsammlung gehört zu den größeren dieser Art hierzulande. Wir zeigen hier Möbel aus tschechisch und deutschsprachigen Gegenden. Dieser Schrank stammt aus Michlova Huť. Früher gab es dort eine Glashütte. Der Ort gehört heutzutage zu Vimperk. Gezimmert wurde der Schrank in Volary oder in Horní Vltavice.
Jede der Tischlerwerkstätte hatte dem Experten zufolge ihren eigenen Stil. Die mit grüner Farbe bemalten Schränke seien für die Gegend von Podlesie typisch. Anders sehen wiederum Möbel aus Václav, Watzau oder aus der Gegend von Prachyň, Prachen aus. Neben Schränken werden auch schöne bemalte Truhen gezeigt.
Beide stammen aus dem deutschsprachigen Gebiet um Prachatice. Die Bilder, die auf einigen der Schränke gemalt worden sind, erinnern an Hinterglasmalereien. Der eine wurde vermutlich in Vimperk hergestellt, der andere in Michlova Huť.
Das Stadtmuseum hat vor einiger Zeit Kontakte zum Bauernmöbelmuseum in Hirschbach im Mühlkreis geknüpft. Mit dem Museum in Oberösterreich arbeitet das Stadtmuseum von Volinje gemeinsam an einem gemeinsamen Projekt.
Das Stadtmuseum in Volinje ist bis April täglich außer Sonntags von 9 bis 16 Uhr geöffnet und Samstag von 11 bis 17 Uhr. Von Mai bis September sind die Öffnungszeiten täglich von 9 bis 17 Uhr außer Montags. Und mit dieser Information sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Besuchen können Sie uns aber auch ständig via Facebook oder im Internet. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.